Es war ein herrlicher Anfang für diesen Morgen. Christus ist mein Leben, Sterben nur Gewinn. Auch die Worte aus Psalm 130 waren sehr zentral. Wir könnten jetzt eigentlich nach Hause gehen, wir hätten genug, worüber wir nachdenken könnten. Wenn Jesus unsere Hilfe ist, er war Israels Hilfe. Israel ist erkoren worden, erwählt worden, um ein Beispiel für uns alle zu sein. Israeliten waren typische Menschen. Und so wie Gott mit ihnen umgegangen ist, so geht er mit einem jeden von uns um. Und wenn Gott Israels Erlösung und Hilfe war, dann soll das heißen, dass er unsere Erlösung, unsere Hilfe ist. Es gibt keine andere Hilfe auf dieser Erde, weder im Himmel noch auf der Erde. Der Apostel Petrus weiß zu sagen, unter dem ganzen Himmelszelt ist kein anderer Name genannt worden, in dem wir Heil haben sollten. Nur in diesem einen Namen, Jesus Christus. Er steht vor uns zwischen Himmel und Erde. Und wartet jetzt auf alle, dass sie zu ihm kommen und diese Erlösung, diese Hilfe einfach abholen. Das darf man. Nun bin ich gebeten worden, etwas zum Büchertisch zu sagen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, was alles da drauf ist. Aber ich denke, die meisten von uns haben Augen, die das dann selbst untersuchen können. Zu meinen Büchern darf ich sagen, sie sind nicht geschrieben worden, um verkauft zu werden. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Das war nicht der Grund, weshalb ich sie geschrieben habe. Der Grund, weshalb ich sie geschrieben habe, ist, weil ein Bedürfnis danach war, einfach Gottes Wort weiterzugeben. Und ob diese Bücher nun verkauft oder verschenkt werden, das ist mir egal. Der Verlag allerdings hat einige Unkosten dabei gehabt und die sind nun daran interessiert, dass man auch dafür etwas gibt, das kann ich verstehen. Aber unsere Absicht, meine Absicht ist es nicht, hier Geld zu verdienen. Ich habe sie nicht deswegen geschrieben. Und sie sind auch nicht für jeden von uns da, sondern nur für die, die daran Interesse haben. Also ich bin nicht jemand, der etwas verkaufen kann, auch wenn er es nicht braucht. Ja. Also wenn Sie etwas wissen wollen über Gott, Sie wollen darüber lernen in komprimierter Form, dann dürfen Sie zum Buch greifen, die Lehre von Gott, wo über drei große Themen grundsätzlich gesprochen wird. Da wird gesprochen davon, dass man Gott kennen darf. Er ist nicht ein Geheimnis, das hinter einer großen, undurchsichtigen Kulisse sich aufhält, sondern er ist ein Gott, der sich uns zeigt. Und dann zeigt er sich in seinem Wesen und darüber wird dann geschrieben, über das Wesen Gottes. Er ist groß, er ist allwissend, ganz einfach, er ist allgegenwärtig. Und zum Letzten, Gott handelt. Als Hagar Gott erlebte, dann war ihr wichtig, dass Gott sie sah. Aber was hatte Gott getan, als er sie sah? Sieht Gott nur und bleibt da stehen? Für Hagar war wichtig, sie hatte Gott kennengelernt. Und sie wusste, wenn Gott einmal nur sieht, für mich ist das genug. Denn er handelt dann. Er steht nicht einfach und sieht zu, wie man dann umkommt. Gott handelt. Er hat gehandelt in der Schöpfung, in der Erlösung und so weiter. Das kleinere Büchlein, Einführung in die Hauptlehren der Heiligen Schrift, spricht davon, wie man mit der Bibel umgehen darf, was es um die Bibel ist und etwas über die Hauptlehren, die werden dort genannt. Die Lehre von Gott, die Lehre von Jesus Christus, die Lehre vom Heiligen Geist, die Lehre vom Heil, die Lehre vom Menschen, von der Gemeinde, von den zukünftigen Dingen. Das ist eine Serie, die noch nicht ganz beschrieben ist. Aber das Buch über den Heiligen Geist ist schon da und darf schon erworben werden. Einige Manuskripte sind beim Verlag. Es ist zu hoffen, dass sie so bald wie möglich erscheinen dürfen. Auch das Neue Testament ist übersetzt. Wir arbeiten noch, polieren noch an verschiedenen Ausdrucksformen und so weiter. Aber auch das soll in diesem Jahr noch erscheinen. Jetzt wollen wir Gottes Wort aufschlagen. Und ich nehme an, dass wenigstens einige die Bibel mitgebracht haben. Das muss man nicht. Die darf man ruhig zu Hause lassen, wenn man gut zuhören kann. Aber es ist gut, wenn man sie dabei hat. Man darf dann mitlesen. Also unser Text befindet sich heute Morgen im Kolosserbrief. In Kolosser Kapitel 1. Und aus Kolosser Kapitel 1 will ich zuerst die Verse 9 bis 12 lesen. Kolosser Kapitel 1, Verse 9 bis 12. Deswegen, nämlich wegen dessen, dass er in den Versen 3 bis 8 besprochen hat, er hatte einen Bericht gehört von dem Zustand der kolossischen Christen und dieser erfreute ihn. Deswegen hören wir auch nicht auf, seit dem Tage, da wir es hörten, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und allem geistlichen Verstehen, um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist, zu allem Gefallen, indem ihr in jedem guten Werk Frucht bringt und hineinwachst in die Erkenntnis Gottes, in aller Kraft gekräftigt werdet nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu aller Ausdauer und Geduld mit Freude und dem Vater dankt, der uns tauglich machte für das, das unser Teil sein wird, nämlich das Erbe der Heiligen im Licht. Der Satz hört hiermit nicht auf. Er geht weiter bis zu Vers 20, zum Ende von Vers 20. Paulus hat einen langen Atem und er erwartet, dass selbst die Sklaven einen solchen langen Atem haben, das heißt, dass sie mitlesen, mitdenken werden, vom ersten Wort des Satzes bis zum letzten. Wir sind nicht mehr so gebildet und so tüchtig wie jene Leute damals. Wir haben heute vieles verloren an Fähigkeit zu denken. Wir sehen zu viele Bilder. Wir haben es zu eilig. Wir nehmen uns nicht genügend Zeit, auf die Wiese oder in den Wald zu gehen oder einfach sich hinzusetzen und einmal nachzudenken. Man sagt von indischen Geschäftsleuten, dass sie sich inzwischen mal Zeit nehmen, ab und zu, vielleicht einige Mal im Jahr, wo sie sich einfach zurückziehen und überdenken. Überdenken, was gewesen ist, überdenken, was sein soll, wie es ist. Wir brauchen das. Sonst kann Gott nichts mit uns anfangen. Denn Gott will Raum haben in unserem Leben. Und wenn er Raum haben soll in unserem Leben, dann muss er Raum haben in unserem Gemüt, in unserem Denken. Die Schrift hat sehr viel darüber zu sagen. Zum Beispiel sagt sie in Johannes Kapitel 1, dass Gott Wort ist. Und das griechische Wort für Wort bedeutet Gedachtes. Gedachtes zum Ausdruck gebracht. Unser Gott, der uns in seinem Bilde schuf, ist ein denkender Gott. Der hat ein Vorhaben gehabt. Der hat sich überlegt. Der hat sich Gedanken gemacht. Was soll ich nun tun? Was werde ich tun? Und dann hat er zu sich, sie waren ja zu dritt, hat er zu sich gesagt, lasst uns Menschen machen. Und er wusste genau, wie er diesen Menschen machen wollte. Das hat er sich alles im Voraus überlegt. Und er wusste auch, was mit diesem Menschen passieren würde. Und da hat er auch schon im Voraus geplant. Er hat eine große Erlösung geplant. Das war alles fertig. Wir haben einen sehr großen Gott und wir sind ein Abbild von ihm. Und die Sünde zerstört dieses Abbild und lässt uns keinen Freiraum, um über Gott und die Beziehung zu ihm nachzudenken. Das will sie gar nicht, das will auch der Feind nicht. Wir müssen uns diese Zeit zum Nachdenken kaufen. Sie liegt nicht da zum Haben, sie muss gekauft werden. Wir haben sie nicht von vornherein. Es gibt keinen Freiraum an diesem Sonntag für Gott. Den müsst ihr euch kaufen. Was heißt das? Euer Tag ist bereits angefüllt. Ihr wisst vielleicht nicht, was auf euch zukommt, aber dieser Tag ist bereits angefüllt von allem Möglichen. Und wenn ihr einfach so in den Tag hineinlebt, dann wird sich das Nächstbeste schnell melden und ihr werdet keine Zeit haben für Gott, keine. Paulus sagte uns in Epheser Kapitel 5, die Tage sind gefüllt von Üblem, von Bösem. Der Feind hat dafür gesorgt, dass eine ganze Menge Müll vor unseren Füßen liegt, womit wir uns beschäftigen sollen oder Nebensächlichem. Womit wir uns beschäftigen sollen. Und wenn wir jetzt Zeit haben wollen für Gott, dann müssen wir etwas dran geben. Etwas Wichtiges, etwas, das uns interessiert. Das werden wir abgeben müssen, damit wir diese Zeit haben, diesen Zeitraum haben, der von Gott gefüllt sein kann. So ist das. Wir brauchen also eine ganz bewusste Entscheidung dafür, was wir tun werden mit unserem Gott. Das geschieht nicht von selbst. Das kommt einfach nicht so von selbst. Und wenn du noch nicht Christ bist, noch nicht gerettet bist, dann wird das nicht von selbst geschehen. Von selbst wirst du in eine große, lange Hölle gehen. Auf dem breiten Weg, wo viel Raum ist für allerlei Nebensächlichem und Müll. Ein Mädchen, dessen Zeugnis ich einmal hörte, sie war bereit mit ihrem Mann nach, ich denke es war in die Mongolei, als Missionar zu gehen. Aber sie kam aus der Welt und zwar aus dem Schutthaufen der Welt. Und sie sagte, als sie ihr Zeugnis gab, ich habe zunächst einmal eine Menge Schrott gelebt. Eine Menge Schrott war es. Alles Leben ohne Gott ist Schrott. Aber wenn du von diesem Schrott loswerden willst, von diesem Nichtsbedeutenden, dann wirst du etwas tun müssen. Heute Morgen hast du bereits die Botschaft gehört. Sie war sehr klar. Jesus ist unser Leben. Wenn du Jesus hast, sagt Johannes im ersten Johannesbrief, dann hast du das Leben. Ergreife ihn. Ja, wie? Ich kann ihn nicht sehen. Nein, das kannst du nicht. Du musst auch nicht mit deinen Händen zugreifen. Die darfst du ruhig im Schoß behalten. Aber in deinem Kopf, dort, wo das Wort Gottes in unser Leben hineinkommt, durch das Ohr, Gott ist Wort, Er hat zu uns Menschen gesprochen. Und dieses Wort gelangt in uns, in unser Denken, denn es ist Gedachtes. Es gehört nicht in den Magen. Es gehört nicht in unser organisches Herz, das 18 Zentimeter tiefer liegt. Nein, unser Geist, unsere Seele, unser geistliches Herz ist hier, oben, im Kopf. Und hier muss ganz bewusst zugehört werden, wenn Gott spricht. Seht zu, sagt Jesus, wie ihr hört, sonst bekommt ihr nichts mit und ihr nehmt dann auch nichts mit. Dann ist es umsonst gewesen, dass Gott sprach. Wenn du gerettet werden willst, wirst du heute Morgen die Ohren auftun wollen und zuhören, was Jesus dir anbietet. Und wenn wir mit Gott leben wollen, tun wir dasselbe. Denn so wie man gerettet wird, so lebt man als Geretteter von Gottes Wort. In unserem Text betet der Apostel Paulus, beziehungsweise berichtet er von seinem Beten. Das ist sehr wichtig. Hier spricht er einmal davon, dass ein Leben Gott wohlgefällig sein soll. Er spricht von einem Gott wohlgefälligen Leben. Und ich denke, eine ganze Anzahl von uns wünscht sich ein solches Leben. Ich denke, wir haben gemerkt, dass wir nicht imstande sind, ein solches Leben zu führen. Und deshalb will ich zwei weitere Fragen stellen, die uns hineinführen wollen in die Antwort auf die Frage, was ist es denn um dieses Leben, das Gott nun in allen Stücken gefällt? Zuerst fragen wir, wie kommt es denn zu solchem Leben? Und zweitens, was ist das überhaupt, ein Leben? Die zweite Frage wollten wir vielleicht zuerst beantwortet haben. Das kann sein. Aber wir stellen einmal die andere zuerst, weil sie zuerst beantwortet wird in unserem Text. Ich darf Vers 9 noch einmal lesen und den Anfang von Vers 10. Deswegen hören wir auch nicht auf, seit dem Tage, da wir es hörten, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und allem geistlichen Verstehen, um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist, zu allem Gefallen, ihm zu gefallen. Ja. Wenn Paulus so spricht, dann braucht er gar nicht immer Gott zu nennen, denn der steht bei ihm im Vordergrund. Und er erwartet, dass das auch so bei seinen Lesern ist. Wenn er schreibt, dann schreibt er als Bote Gottes. Gott hat ihn gesandt. Er ist nicht gesandt, um den Leuten zu erzählen, wie sie Kartoffeln pflanzen sollen. Das hört sich vielleicht etwas spässig an, aber tatsächlich ist mir mitgeteilt worden in Straßburg. Dort hatten wir Dienst vor vielen Jahren. Dann erzählt der Pfarrer dort von der evangelischen Kirche, er war ein gläubiger Mann und wir hatten dort Evangelisation. Und der Mann erzählte, vor Jahren hätte es dort einen Pfarrer gegeben, wohl in der örtlichen Kirche. So weit seien die Leute vom Wort Gottes und vom Thema Gott abgekommen, dass er als Thema am Sonntagmorgen gehabt hätte, wie pflanzen wir am besten Kartoffeln. Ja. Also, das war nun wirklich praktische Hilfe für die Leute. Wie weit sie dann gekommen sind, damit weiß ich nicht. Ob die Kartoffeln auch in der Erde blieben, beziehungsweise überhaupt dorthin kamen. Aber was mit ihnen geschehen ist, als sie in die Erde kamen, das ist wohl eine andere Frage, nicht wahr? Ja. Ein Pfarrer soll die Menschen vorbereiten auf die Ewigkeit und das tut Paulus. Und er erwartet, dass man an Gott denkt, wenn er Gottes Wort schreibt. Und wenn er einfach sagt, ein Leben zu führen, das zu allem gefallen ist, dann ist bei ihm klar, wem wir zu gefallen leben wollen. Nicht uns selbst. nicht uns selbst zu gefallen. Paulus schreibt an die Korinther, Christus ist gestorben dafür, dass man nicht mehr für sich selbst lebt, sondern für Gott. Wir leben mehr für uns selbst, als wir denken, auch ich. Und dann muss der Herr mir zeigen, dass es für mich war und nicht für ihn. Das muss uns gezeigt werden durch den Heiligen Geist. Das ist nicht so selbstverständlich. Wir müssen das schon hören, dass es zum Gefallen Gottes sein soll. Also, Paulus betet. Also, wenn Paulus betet, dass die Kolosser ein Leben führen möchten, das Gott wohlgefällig ist, dann wissen wir schon, ein Stück wenigstens, ein wenig als Antwort auf die Frage, wie kommt es zu einem gottwohlgefälligen Leben? Was meint ihr? Hat Gott dieses Gebet erhört für die Kolosser? Ich denke schon. Wenn die Kolosser mitgemacht haben, und das waren sie schon bereit zu tun, Epaphras, einer, der in Kolosse wohnte, war nach Rom gekommen mit einem guten Bericht und Paulus freut sich über diesen guten Anfang. Aber gerade deshalb bittet er und betet für sie weiter, dass es auch so weitergehen möchte. Und man darf erwarten, dass die kolossischen Christen dann so weitermachten. Kolosser 2, Kapitel 2, Vers 6. So wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so lebt, so wandelt in ihm. Und wenn Paulus jetzt für sie betet, dass sie ein Leben führen möchten, das Gott wohlgefällig ist, dann erwarten wir, dass Gott dieses Gebet erhört hat. Und wenn wir ein solches Leben führen wollen, dann dürfen auch wir beten für uns selbst, dass das bei uns geschehen möchte. Der erste Schritt, den du tun kannst, wenn du ein Verlangen hast, Gott zu gefallen, ihm Freude zu bereiten, denn dann bist du ja auf die Welt gekommen. Der erste Schritt ist, dass du betest, dass du dich an ihn wendest. Das darfst du jetzt da tun, wo du bist. In deinen Gedanken darfst du dich an ihn wenden. Ob du Heil brauchst oder ob du ein wohlgefälliges Leben brauchst, ob du Freude brauchst, was immer du brauchst. Du darfst gerade jetzt beten, während ich weiterspreche. Paulus betet für die Christen. Sie dürfen für sich selbst beten. Wir dürfen füreinander beten. Und wir dürfen für uns selbst beten, dass wir ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Ein Leben, das des Herrn würdig ist. Ja, das ihm Ehre bereiten würde. Es gibt Kinder, die bereiten ihren Eltern nicht Freude und Ehre. Und das macht die Eltern tief traurig. Und wir sind Kinder, wiedergeboren, geboren aus Gott. Und wir wollen unserem Vater und Herrn Freude bereiten, nicht Schande und Unehre. Und dann wollen wir ihn bitten um die Gnade, denn er ist es, der sein Leben in uns leben will. Nicht wir versuchen jetzt, Jesus ähnlich zu sein. Das ist der Weg im Gesetz. Der Weg in der Gnade ist aus der Gnade, aus der Hilfe Gottes, aus der Kraft Gottes, aus der Liebe Gottes zu leben, das heißt, sich beschenken lassen. Alle gute Gabe, alle gute Bescherung, sagt Jakobus, kommt von ihm. Christen leben ihr Leben als Beschenkte. Das ist Christsein. Deshalb beten wir um dieses. Und wen das mangelt, der darf sich an Gott wenden. Aber es gibt noch eine zweite Antwort. Die liegt nicht auf der Oberfläche dieses Textes, aber sie liegt im Text, denn der Text ist Gottes Wort. Und Gott hat in diesem Wort gesprochen. Dies ist sein Reden. Und in diesem Buch, in der Heiligen Schrift, hat er gesagt, was es um dieses wohlgefällige Leben ist. Eine ganze Menge hat er darüber gesprochen. Wenn wir also wissen wollen, wie wir ein Gott wohlgefälliges Leben führen dürfen, dann werden wir nicht nur beten wollen, sondern mit eigenen Augen in sein Wort hineinschauen und dort lesen, was hat er dann darüber gesagt? Wie sieht das aus? Wie kommt das zustande? Wo und wie lebt man so, wenn ich jetzt einkaufe oder wenn ich Kartoffeln pflanze oder was immer? Ja? Wie sieht das aus, wenn ich das auf Gott wohlgefällige Weise tue? Ja. Alles, was wir tun, sagt der Apostel Paulus in Kapitel 3 dieses Briefes, das sollen wir so tun, als hätte der Herr uns dazu gesandt. Jetzt sind wir in diesem Raum für einen Gottesdienst. Warum seid ihr da? Habt ihr euch Gedanken darüber gemacht? Paulus sagt, ihr solltet hier heute Morgen sein, als solche, die Jesus hierher geschickt hatte. Und wenn er euch nicht hierher geschickt hat, dann gehört ihr gar nicht hin, dann solltet ihr gleich rausgehen. Das ist klar, ja? Alles, alles. Alles, was wir tun, ob ihr esst oder trinkt oder was immer ihr tut, schreibt er an die Korinther. Das tut man zur Ehre des Herrn. Das tut man für ihn. So ist das im Christenleben. Also, alles, was wir tun, ein gottwohlgefälliges Leben, das ihn, das seiner würdig ist, das ihm Ehre bereitet. Wer ist der Herr? Er ist unser Schöpfer. Er ist unser Erlöser. Er hing an einem Kreuz zwischen Himmel und Erde für uns. Ich hätte dort hängen sollen. Ich hätte in alle Ewigkeit verloren gehen sollen. Als er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? War das an meiner Stelle. Er, der selbst Gott war, der im Schoß des Vaters war, die innigste Gemeinschaft mit ihm hatte, an meiner Stelle ging er in die Verlorenheit. Und jetzt sollte ich ihm Schande bereiten? Als einer, der angibt, sein Nachfolger zu sein? Ich wollte mich nicht entsprechend verhalten. Ich bin nicht bereit zu leiden. Ich murre. Ich möchte es immer gut haben. Es gibt Christen, das Kleinste, was dazwischen kommt, verursacht schon irgendwie eine negative Bemerkung. Das muss nicht sein. Wenn unser Auge auf den Herrn gerichtet ist, dann ist es unser Anliegen, ein Leben zu führen, das seiner würdig ist, das ihm entspricht. Würdig heißt, es hält die Waage. Ja. Hier ist der Herr mit seiner Lebensweise. Und in diese Waagschale werde ich und wird meine Lebensweise hineingelegt. Hält sich das die Waage? Das heißt, sieht mein Leben irgendwie so aus wie das von Jesus? Das will Paulus. Und das ist möglich. Das ist sofort möglich. Ich werde jetzt einmal etwas erzählen. Und habt ihr die Bibel dabei, dann schlagt auf Titus Kapitel 1. Titus Kapitel 1. Vers 10, Seneca. Denn es sind viele und sie sind solche, die sich nicht unterordnen. Unnütze Schwätzer und Sinnirrleitende, denen man den Mund schließen muss mit Gottes Wort, die ganze Häuser verkehren, ganze Familien und schändlichen Vorteils zuliebe lehren, was man nicht lehren sollte. Einer aus ihnen, ihr eigener Prophet, und die Altertumsgeschichte weiß seinen Namen. Ich habe ihn im Moment vergessen. Der lebte vor 600 Jahren oder mehr, als Paulus dieses schrieb. Jetzt passt auf. Einer aus ihnen, ihr eigener Prophet, sagte, Vergangenheitsform. Dies waren Menschen, Paulus schreibt den Brief an seinen Mitarbeiter, der vorläufig auf der Insel Kreta ist. Und die Christen, denen Titus
dort diente, wohnten auf dieser Insel. Die hießen Kreter. Kreter sind gewohnheitsmäßige Lügner. Das heißt, es gehörte zum Alltag, dass man die Unwahrheit sagte. Du konntest dich einfach nicht auf einen Kreter verlassen. Kreter sind ungewöhnliche Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Klare Sprache, ja? Was hat ein kretischer Dichter oder Schriftsteller gesagt? Dieses Zeugnis, schreibt Paulus, ist wahr. Nicht wahr, wahr. Einer von ihnen sagte, damals, vor 650 Jahren vielleicht, Paulus sagt, dieses Zeugnis, das damals gefällt wurde, ist heute wahr. Jetzt haben sich einige Menschen dort bekehrt. Und wie schnell soll es jetzt anders werden? Zur Wahrheit, zur gewohnheitsmäßigen Wahrheit, wo man nicht mehr als ein böses Tier lebt oder wie ein böses Tier, wo man nicht mehr für den eigenen Bauch lebt, wo man nicht mehr faulenzt, sondern an die Arbeit geht. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grunde weise sie mit Schärfe zurecht, damit sie im Glauben gesund seien, jetzt. Nicht achten auf jüdische Mythen und Menschengebote und so sich von der Wahrheit abwenden. Kapitel 2. Rede du aber das, was der gesunden Lehre geziemt, dass alte Männer, die sich eben bekehrt haben, nüchtern seien, jetzt. Nicht morgen. Nicht erst nach 10 Jahren. Vielleicht bist du wie ein Heide aufgewachsen, das ist gut möglich. Vor Jahren hatten wir eine Evangelisation in Hessen. Eine Anzahl gläubiger Leute an diesem Ort. Eine schöne Evangelisation. Menschen kamen zum Glauben. Zwischendurch kam ein Heide, der dort wohnte, dort aufgewachsen war, aber nie etwas vom Evangelium gehört hatte. Ich habe 2 Stunden mit dem jungen Mann gesprochen. Ein Christ brachte ihn zu mir. Er hatte nichts gegen Jesus, aber wer ist das denn? Ja. Und vielleicht bist du wie ein Heide aufgewachsen. Du darfst heute Jesus kennenlernen. Und wenn du auch bitter wenig weißt über die Heilige Schrift, du darfst heute anfangen, Jesus zur Ehre, Jesus gemäß zu leben. Du darfst heute aufhören zu lügen. Du darfst heute aufhören, faul zu sein, selbstsüchtig, was immer es ist. Du darfst heute sofort aufhören mit der Sünde. Und du darfst anfangen, feste, gewisse, gottwohlgefällige Schritte zu tun. Das ist Evangelium. Paulus rechnet nicht mit dem Einsatz der Kreter. Auch nicht mit dem Eifer des Titus als Apostel oder Missionar. Er rechnet mit der Gnade Gottes. Die ist erschienen, sagt er in diesem Kapitel, Kapitel 2. Damit unser Leben sich verändere. Und wenn das geschehen soll, sollen wir in Gottes Wort hineinschauen. Zurück zu Kolosser 1. Also, ein Leben, das des Herrn würdig ist, zu allem gefallen. Wie sieht nun ein solches Leben aus? Es kommt, es darf kommen zu einem solchen Leben, wenn man anfängt, sich an den Herrn, der für uns starb, zu wenden und zu beten. Es darf dazu kommen, wenn man sich beginnt, wirklich mit Gottes Wort zu befassen, mit einem Leben, das ihm wohlgefällig ist, wenn man wirklich ihn vor Augen hält. Und jetzt die Frage, wie sieht so ein Leben aus? Wie können wir uns das vorstellen? Ein wenig haben wir ja schon gesagt. Um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist, zu allem Gefallen, wie? Indem ihr in jedem guten Werk Frucht bringt. 4 Antworten, beziehungsweise 4 Eigenschaften, gibt uns der Apostel Paulus in diesem Text. Ich nenne sie, diese 4 Eigenschaften. Frucht bringen, in Erkenntnis zunehmen, in Erkenntnis Gottes, gekräftigt werden, und Dank sagen. Das ist, was Gott gefällt. Dass wir Frucht bringen, Johannes Kapitel 15, ich bin der gute Weinstock, der echte, der wahre, und ihr seid die Rebzweige, und die Rebzweige dürfen Frucht schaffen, Frucht bringen, Entschuldigung. Der Weinstock erzeugt sie, und die Reben, die Rebzweige tragen die Frucht. Wozu? Zur Freude des Weingärtners. Ja? Damit er etwas davon hat, nicht damit die Zweige etwas davon haben. Die tragen sie und lassen sie sehen. Hier sind die Trauben von Beeren. Und der, der sie pflückt, der darf sie essen, der darf ein Getränk daraus machen und er darf einen Genuss davon haben. Der Weingärtner ist es, der Freude haben will. Ja. Für ihn wird die Frucht getragen. Ja. Und das Zweite, in die Erkenntnis Gottes hineinwachsen. Gott will, dass wir ihn kennenlernen. Das Kennenlernen gehört zur Liebe. Die Liebe will kennenlernen. Sie will mehr wissen. Deshalb hört sie, lauscht sie. Deshalb spricht sie, damit der andere mich kennenlernt. Gott hat gesprochen. Er will, dass wir ihn kennenlernen, dass wir hören, was er sagt. Und er will, dass wir ihm sagen, wie es uns geht. Er kennt uns. Aber es gehört zur Liebe, dass man einfach spricht. Mir ist aufgefallen, wenn die Personen Gottes miteinander sprechen, dann können sie die banalsten Dinge sagen. Ein Beispiel. Jesus sagt, wenn er jetzt gen Himmel fährt, will er den Vater bitten, dass er den Heiligen Geist schickt. Was soll das? Das war ja schon längst geplant. Das war schon im Alten Testament bekannt gegeben. Gott hatte das schon vor. Jesus hatte das dem Hesekiel schon gesagt, bevor er geboren wurde, bevor Jesus geboren wurde. Aber jetzt geht er zum Himmel und sagt, ich bitte dich, schick doch den Heiligen Geist. Das ist Liebe. Liebe spricht über bereits bekannte Dinge. Nicht wahr? Das ist Liebe. Und Gott kennenzulernen, dazu gehört die Liebe. Zur Erkenntnis, hineinwachsen in diese Erkenntnis. In aller Kraft gekräftigt werden. Wozu? Damit man Wunder vollzieht, Tote auferwecken kann, in anderen Sprachen sprechen kann, sich zeigen kann, brüsten kann, schaut einmal, was ich kann. Ich bin voll des Geistes. Nein. Zu aller Geduld. Aha, jetzt wird es praktischer. Ist das nicht unsere schwache Stelle? Da braucht es Kraft. Und dass wir Dank sagen, das ist Gott wohlgefällig. Das fehlt bei uns. Wir sind so undankbar. Wir nehmen so viel für selbstverständlich, nicht wahr? Aber das macht Gott Freude, wenn wir ihm danken. Und der Psalmist wusste ja schon im Alten Testament zu sagen, das ist dann der Weg, auf dem er wieder helfen kann, neue Hilfe schenken kann. Aber gehen wir ein wenig zurück. Das war jetzt ein kleiner Überblick. So sieht ein Leben aus, das Gott gefällt. Das sind die Dinge, die Gott gefallen. Zuerst das Fruchtbringen. Also Ende von Vers 10. Um ein Leben zu führen, das dem Herrn gefällt, indem ihr in jedem guten Werk Frucht bringt. Wie schon gesagt, Frucht ist nicht etwas, das wir erzeugen. Frucht ist etwas, das wir tragen. Die Frucht wird uns geschenkt. Die Frucht ist eine Form von Leben. Leben wird weitergegeben. bei den Blumen, vielleicht durch eine Biene. Leben wird gepflanzt, ein Ästchen wird gepflanzt, ein lebender Zweig, der lässt seine Wurzeln in die Erde gehen und dann entsteht eine größere Pflanze. Ein Körnchen Weizen wird gesät, fällt in den Erdboden, keimt, die Wurzeln gehen, verzweigen sich, eine Pflanze geht hervor. Das Körnchen Weizen war ein lebendiges. Wenn es im Trockenen aufbewahrt wird, kann es 1000 Jahre, 2000 Jahre lebendig bleiben. Das Leben ist in der einigen, in der Spitzenecke des Weizenkorns. Leben. Es sei denn ein Leben, Johannes Kapitel 12, in die Erde fällt, kann es nicht Frucht tragen. Frucht wird durch Leben erzeugt. Die Frucht trägt Jesus Christus, die bringt er hervor. Und das Wichtige ist, dass wir in Verbindung mit ihm bleiben, dass diese Verbindung gesund bleibt. So wie der Rebzweig oder so wie der Ast, wenn wir die Arme dort vergleichen mit Ästen an einem Baumstamm, dann muss die Verbindung zwischen Ast und Stamm gesund bleiben. Einmal muss der Stamm oder der Ast am Stamm bleiben überhaupt. Der darf nicht abgeschnitten werden, der darf nicht abgerissen werden vom Sturm. Sonst stirbt das, was am Ast ist, die Blätter verwelken und so weiter. Aber es kann der Ast am Stamm sein und kann immer noch absterben. Wenn Ungeziefer da ist, rangeht an die Beziehung zwischen Ast und Stamm, oder wenn ein Riss entsteht, den man zunächst nicht sieht. Ist aber irgendwie noch ein Kanälchen für den Saft aus dem Stamm, aus der Rinde in den Ast zu fließen, dann kann am Ast immer noch Laub wachsen und Frucht entstehen. Das geht. Aber es kann sein, dass diese Verbindung ganz abgetrennt wird und dass dann der Ast stirbt. Deshalb sagt Jesus, verbleibt an mir. Dort, wo der Ast oder der Rebzweig im Weinstock ist, an dieser Verbindungsstelle, ist der Rebzweig im Weinstock und der Weinstock ist gleichsam in diesem Rebzweig. Die sind dort an dieser Stelle verwachsen. Und es ist nun wichtig, dass an dieser Stelle, wo wir mit dem Herrn verbunden sind, dass wir da gesund sind, dass da eine Kommunikation hin und her läuft. Sein Wort wohnt in uns, ist in uns zu Hause. Wir denken über sein Wort nach, es beschäftigt uns. In diesem Wort ist Gott, ist der Heilige Geist, ist das Leben. Und wir bringen unsere Anliegen ihm mit Dank, Philipper Kapitel 4. Also, wenn diese Beziehung aufrechterhalten wird, dann kommt das für unser Empfinden fast von selbst. Es geschieht nicht von vornherein von selbst, weil wir ja Acht geben sollen auf unsere Beziehung. Aber wenn die Beziehung aufrecht ist, unser Auge auf den Herrn gerichtet ist, dann tut er die Arbeit, nicht wir. Unsere Aufgabe ist es, einfach gehorsam zu sein und das zu tun, was an ist, was ansteht. Will er jetzt, dass ich das Zimmer sauber mache oder das Bett mache oder was immer, dann tue ich das in seinem Namen. Herr Jesus, ich will das zu deiner Ehre tun. Ja? Und ich mache die Bewegungen, aber bedenken wir, die Kraft dazu, auch die körperliche Kraft, die liefert der Herr, das merkst du gar nicht. Aber das sollst du wissen aus seinem Wort. Und die Freude, die du dabei hast, beziehungsweise die Ruhe in einer Traurigkeit, kann sein, dass die Tränen fließen, während du das machst, weil du innerlich aus irgendeinem Grund tief bewegt bist von einem Todesfall oder weil du einfach verlassen bist. Das kann sein. Aber inmitten deines Herzens darf eine Ruhe sein, die eine Art Freude ist, die nicht in Form von Lächeln im Gesicht zum Ausdruck kommt, das ist vom Herrn. Er erhält uns durch allerlei Schwierigkeiten hindurch. Wir müssen die Kraft, die uns geschenkt wird, nicht spüren. Denken Sie, ich spüre jetzt lauter Kraft des Heiligen Geistes, während ich spreche? Nee. Ich spreche einfach. Ich habe mich dem Herrn anvertraut und ich erwarte, dass er wirkt. Das ist seine Sache. Meine Sache ist es, von ganzem Herzen gehorsam zu sein und das zu tun, was er will. Also er wirkt die Frucht in mir und ich trage sie. Es kann sein, dass ich sie gar nicht sehe, aber das muss ich auch nicht. Der Herr Jesus muss sie sehen und er darf Freude daran haben. Es ist sehr viel Frucht, die wir tragen, die wir nie in diesem Leben zu sehen bekommen. Das soll uns nicht bemühen. Unsere Aufgabe ist es, unsere Augen auf den Herrn gerichtet zu halten und dann einfach weitermachen mit ihm. Frucht tragen in jedem guten Werk. Und wenn Paulus das so sagt, dass es gute Werke sein sollen, dann werden wir uns mit der Frage zu befassen haben, was ist denn gut? Das ist die Frage der Ethik, sagen die Gelehrten. Was ist gut? Da gibt es die verschiedensten Antworten. Und heute ruft die Welt uns laut zu, gut ist das, was für dich gut ist. Gut ist das, was für mich gut ist. Mir macht es halt Freude, mit dem Motorrad zu fahren. Das ist gut. Mir macht es Freude, mal eine Stunde am Klavier zu sitzen. Und das ist gut für mich. Und dir macht es Freude, in die Gebetsstunde zu gehen. Sollst du machen, das ist nicht mein Tasse Kaffee, aber wenn du das willst, tu das nur. Ja? Da kann jemand sich freuen, wenn du sagst, ich habe Jesus angenommen. Das interessiert ihn keineswegs, aber er sagt, schön, wenn das deine Sache ist. Gut. Ja? Er kann nichts damit anfangen. Nein, gut ist das, was immer gut ist. Es gibt nur ein Gutes. Es gibt nicht zwei, drei Wahrheiten, zwei, drei Erkenntnisse, zwei, drei Verständnisse, zweierlei oder dreierlei Arten von gutem oder richtigem Weg. Gott lässt durch Jeremia sagen, ich werde ihnen einen Weg geben, mich zu fürchten, mir zu dienen. Was für Gott gut ist, das sagt Paulus, das sollen wir tun, zu seiner Freude, nicht zu meiner Freude, damit ich etwas habe, wenn ich eine Stunde am Klavier sitze. Ich habe das gemacht. Jahrelang habe ich viel am Klavier gesessen. Einfach mir zur Freude. Und ich bin so dankbar, dass der Herr eines und nach dem anderen mir aus der Hand geschlagen hat. Weggenommen hat. Beschnitten hat er mich. Damit man lernt, was jetzt dran ist, was ist jetzt wirklich gut, was ist das Gute, das ich jetzt tun soll. Es mag gut überhaupt sein, aber es ist nicht meine Aufgabe. Es ist nicht jedermanns Aufgabe zu verkünden, aber das Wort Gottes zu verkünden ist etwas Gutes, ist immer gut. Also, wir werden uns Gedanken zu machen haben. Nehmt bitte dies nach Hause. Und darf ich daran erinnern, dass Musik Physik ist? Was ist Physik? Physik ist Schöpfung. Chemie, Physik und so weiter. Da studiert man, wie die Dinge beschaffen sind. Töne sind geschaffen worden. Jeder Ton auf dem Klavier hat eine bestimmte Zahl von Wellen, Tonwellen. Und die sind dieselben geblieben für jeden Ton seit Schöpfung. Als die Engel anfingen zu singen über das, was Gott dabei war zu erschaffen, Licht, Laub, Tiere und so weiter, dann waren die Engel dabei und haben gesungen. Die freuten sich. Die Physik ist dieselbe geblieben. Die Mineralien. Man kann heute Mineralien ausgraben, die sind tausende von Jahren da unten gewesen. Jetzt kommen sie hervor. Der gegenwärtige Stand der Chemie und der Physik kann sie untersuchen. Die Gesetze sind dieselben geblieben, dieselben. Wir haben zu fragen, wenn wir die Welt, die Gott geschaffen hat, uns anschauen, was hat Gott geschaffen? Denn das ist immer noch gut. Und wenn ich damit umgehe, als Elektriker oder als Physiker oder was immer auch, als Techniker in irgendeiner Form, dann, wenn es der Wille Gottes ist, dass ich das studiert habe oder gelernt habe, dann ist das etwas Gutes. Und dieses Gute habe ich für den Herrn Jesus zu tun, der für mich starb. Das ist alles gut. Wenn ihr euch morgen wascht, dann ist es etwas Gutes, weil Gott das so eingerichtet hat, dass der Körper dann gesund bleibt. Denn der Körper gehört dem Heiligen Geist. Er ist sein Wohnort. Und wir haben ihn zu pflegen. Nicht für uns selbst zu leben. Ja. In jedem guten Werk. Nicht nur in der Traktatverbreitung. Nicht nur in der Unterstützung von Missionaren, das ganz bestimmt, das braucht man hier nicht zu sagen, denke ich. Aber in jeder Art von gutem Werk, denkt daran, dass Jesus gesagt hat, ihr seid Salz der Erde. Wenn wir Licht in der Welt sind, dann ist die Welt dunkel und wir sollen hineingehen und die Dunkelheit verscheuchen. Die Dunkelheit ist böse, wir sind gut, wir sind das Licht, wir bringen das Licht von Jesus. Aber wenn wir Salz der Erde sind, dann sollen wir durch die Gnade Gottes etwas, das immer noch gut ist, erhalten. Und das ist auch unsere Aufgabe seit Anbeginn der Schöpfung. Adam und Eva sollten den Garten schützen. Und sie sollten diese Arbeit fortsetzen, wo immer sie in der Welt hinkamen. Die Sünde hat diese Arbeit untergraben. Aber die Aufgabe bleibt. Und Jesus erneuert die Aufgabe seinen Jüngern in Matthäus Kapitel 5. Ihr seid Salz der Erde, ihr seid jetzt auch Licht dieser Welt, seitdem die Sünde in die Welt dazugekommen ist. In jedem guten Werk Frucht tragen, wo der Herr mich gerade hinstellt. Das ist ein Thema, das man ja nur anreißen kann. Ein weiteres, und dann glaube ich, haben wir genug für heute Morgen, vielleicht jetzt schon. Hineinwachst in die Erkenntnis Gottes. Im Grundtext heißt es nicht, in der Erkenntnis Gottes. Ein klein bisschen Grammatik tut nicht schlecht, nein. Wenn wir das Wort Erkenntnis deklinieren, das heißt die Fälle aufzählen, dann sagen wir die Erkenntnis, nicht das Erkenntnis. Das ist das Erste, das ist der Name. Die Erkenntnis. Und wenn wir von etwas sagen, das der Erkenntnis gehört, dann sagen wir der Erkenntnis. Genau wie bei der Frau. Die Frau, der Frau, der Frau, die Frau. Ja. Die Erkenntnis, der Erkenntnis, der Erkenntnis, die Erkenntnis. Bisschen schwer, ja? Ganz einfach. Ja. Hineinwachsen in die Erkenntnis Gottes. Was ist der Unterschied, wenn ich sage, ich gehe in den Raum oder ich gehe in dem Raum? Wisst ihr vielleicht gar nicht. Ja. Nun, wer nicht Grammatik gelernt hat, das müssen nicht nur die Russlandsdeutschen sein. Hier bei den Hiesingen wird bitter wenig Grammatik gelernt. Ja. Viele Leute haben etwas gelernt und im Alltag kommen sie schon zurecht. Aber sie werden gestellt, sobald man solche Fragen stellt. Ja. Also fühlt euch gar nicht blamiert. Ja. Ihr seid hier zu Hause. Ja. Also, wenn ich in den Raum gehe, dann stehe ich draußen. Und ich gehe zuerst. Und dann gehe ich in den Raum hinein. Das Wort in kann nämlich bedeuten Bewegung oder man steht in einem Raum. Wenn ich jetzt sage, in dem Raum gehe ich, dann geht man hin und her innerhalb der Wände dieses Raums, in dem Raum. Und nun sagt Paulus nicht, dass sie wachsen sollen in der Erkenntnis, als ob sie in der Erkenntnis wären und sie sollen jetzt darin wachsen, diesem Raum, sondern sie sollen wachsen hinein in die Erkenntnis. Die Erkenntnis ist ein großer Bereich, viel größer als wir sind, viel größer. Gott zu erkennen ist so großes, ein so großes Thema, weil Gott so groß ist. Ein Pfarrer hat das einmal, als er über Epheser 3 sprach, die letzten, den Vers 19, glaube ich, war es. Damit ihr erfüllt werden, das ist das Gebet des Apostels Paulus dort, damit sie erfüllt werden in die Fülle Gottes. Wieder in die Fülle, nicht in der Fülle. Ja, schlechtes Deutsch, aber gute Glaubenslehre. Sehr gute. Manchmal muss man das so sagen. Er sagt, es ist so, wie wenn man eine Tasse in den Ozean wirft. Die Tasse wird in den Ozean gefüllt. Sie wird gefüllt von Wasser, aber der Ozean hat gar nicht Platz in der Tasse. Die Erkenntnis Gottes ist groß. Nun sind wir Tassen, wenn ich das so sagen darf, Gefäße, die wachsen dürfen, zunehmen dürfen. Und dann gibt es auch Dinge in uns, die nicht dahin gehören. Die sollen mal einmal ausgeräumt werden. Wenn wir jetzt wachsen sollen, mehr Erkenntnis kommen soll, dann muss etwas anderes weichen. Wie immer auch. Wir möchten, sagt Paulus, zunehmen hinein in die Erkenntnis, endlose Erkenntnis Gottes. Erfüllt werden in die Fülle Gottes. Da gibt es so viel zu lernen. Und das begeistert eine Unmenge. Ja. Ich kann nicht verstehen, wenn Christen Langeweile haben. Habe deine Lust am Herrn. Und dann wirst du wirklich Freude haben. Und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ja. Beim Herrn ist die Fülle der Freude. Eine Freude, die viel größer ist, viel stärker ist, viel schneller vom Hocker holt, als irgendeine irdische Freude, an die du denken könntest. Wie du heute aussiehst, ist nicht von großer Wichtigkeit. Du standst heute Morgen vielleicht vor dem Spiegel und legtest Wert darauf, ob das letzte Haar auch richtig stand. Das ist gut. Das darf man. Bitte nicht zu lange da stehen. Ja. Im nächsten Moment kann das Haar ja auf den Boden fallen. Ja. Ja. Also, wie wir aussehen, das mag für einen Moment wichtig sein. Ob wir nun wirklich starke Muskeln haben, ich habe sie nicht mehr, aber ich hatte sie früher. Ich konnte fast den ganzen Tag Garben werfen, also in die Dreschmaschine hinein. Als junger Mann, ja. Und da haben wir uns gebrüstet, ja, mit den Muskeln. Heute nicht mehr. Das ist kurz. Paulus sagt, leibliche Übung, gut, aber für kurze Zeit. Ist auch nicht besonders frohmachend, ja. In dem Moment, wo ein Kollege das sieht, ja, bin ich vielleicht ein bisschen high, ja. Im nächsten Moment kann etwas anderes kommen, ist alles ganz vorbei. Aber wenn du Gott kennst, dann hast du eine Freude, die alles überdauert, die dich hindurchträgt durch alles, was hier anders werden kann. Mit dem Uhrzeiger wird sehr schnell etwas anders. Mit der Gewitterung wird sehr viel anders. Aber wenn du Jesus kennst, wenn du Gott, den Dreieinigen, kennst, in allen seinen Eigenschaften, du erkennst seine Geschichte, du weißt, wohin er geht, wenn du hineinwächst in diese Erkenntnis, dann wächst in dir eine Freude, die niemand und nichts nehmen kann. Ich möchte dir den Herrn groß machen. Es lohnt sich. Ich habe es erlebt. Wir wollen beten. Wir stehen auf dazu. Ja, vielleicht ist jemand, der den Herrn loben möchte oder im Gebet zu ihm gehen möchte. Bitte tu das. Wir danken dir, Herr, dass du uns noch Zeit gibst, Gutes zu tun, bevor es zu spät ist. O Herr, lass uns die Zeit doch in rechter Weise auskaufen. Lass uns lernen, was Wert hat, bleibenden Wert. Und lass uns, Herr, mit wirklicher Freude
an die Arbeit für dich gehen. Und ich bitte dich, Herr, dass vor allem Jesus in unserem Leben zu sehen sein mag. Amen. Amen. Wir sitzen. Platz.